Also jedermann heute Abend herzlich willkommen. Heute laufen ja zwei Veranstaltungen parallel. Heute ist Evangelisation oder Heilungsgottesdienste in Frankfurt-Oder und gleichzeitig haben wir hier ein ganz interessantes Thema über den Nullpunkt, über den Point Zero hier in Berlin. Und ich weiß, dass der Herr, wenn er wirken möchte, nicht abhängig ist von Menschen und wer vorne steht. Mein Mann hat gestern Abend erzählt, nach einem gesegneten Gottesdienst, wo Billy Smith abgesagt hatte, er musste ganz schnell heimfliegen von einem Moment zum anderen zu seiner schon über 90-jährigen Mutter ins Krankenhaus, weil die Ärzte gerufen haben, er soll nochmal kommen und seine Mutter nochmal sehen. Und so haben manche vielleicht erwartet, naja, jetzt ist der Billy Smith, der im Spaß sagt, haben wir so gesagt, der Texas-Indianer nicht da. Was wird wohl sein? Das ist nicht so einfach, wenn Menschen etwas erwarten. Und mein Mann war geschwind, kurz vorher erfahren, war geschwind in ein, wie soll ich sagen, nicht Loch gefallen. Aber ich kann mir sein Herzklopfen vorstellen, wenn jeder jemand erwartet und dann jemand anders da ist. Aber er hat gesagt, gestern Abend sind viele geheilt worden. Nicht durch den Texas-Indianer, sondern Gott hat den Spree-Indianer benutzt. zum Spaß. Und deswegen auch heute, wir wollen auf Jesus schauen und wir wollen singen mit allem, was in uns ist. Wir wollen Gott dienen mit all unserer Kraft und wir sind Überwinder und wir lassen uns durch nichts aufhalten, weil wir dem Herrn dienen wollen, weil wir ihn lieben wollen, weil das unser Vorsatz ist und da lassen wir uns durch nichts aufhalten. Halleluja. Letzten Teil von dem Lied möchte ich mal, dass wir nachdenken, was wir singen. Hier heißt es, ich will dein Anbeter sein. Ich weiß, als junger Mensch habe ich manchmal ein Lied singen müssen, da heißt es, alles will ich Jesu weihen. All mein Denken, all mein Streben, alles, was mein Tagwerk schafft. Und ich habe gedacht, Mensch, will ich das wirklich? All mein Denken, alles, was ich arbeite, alles, was ich tue. Und ich habe gemerkt, das war sehr schwer. Und ich dachte, Heidi, bleib da mal lieber sitzen. Und bitte Gott um Gnade, dass du das wirklich willst. Und dass du wirklich für ihn arbeiten willst, sonst bist du ein Lügner. Und wo ich gerade, wie wir das gesungen haben, ich will dein Anbeter sein. Wollen nicht viele Menschen sich selbst anbeten? Wollen nicht viele Menschen, beten sie nicht irgendein Idol an? Vielleicht ein Pastor oder ein Politiker oder ein Sportler. Ich will dein Anbeter sein. An was denkst du, wenn du morgens aufwachst? Zuerst? An was denkst du, wenn du abends einschläfst, so als letztes? Was betest du an? Sind es nicht oft materielle Dinge, die wir anbeten? Sicherheiten, die wir anbeten, Leistungen, die wir anbeten. Prüf dich mal selber und lieber singe nicht mit, wenn du nicht bereit bist, hinten anzustehen, alles andere hinten anstehen zu lassen und wirklich den Herrn heute Abend hier anzubeten. Denn nur so, wenn wir das tun, können wir uns seiner Gegenwart und seines Segens gewiss sein. Lass es uns nochmal singen, das Lied, so von ganzem Herzen und nur den Herrn anbeten heute Abend. Betet an Jesus. Das wollen wir jetzt machen. Das können wir nicht in eigener Kraft. Wir können nicht vor Thron Gottes stehen und sagen, da will ich jetzt stehen, ich will das. Du kannst noch so hoch auf die Berge steigen und denken, jetzt bin ich in seiner Gegenwart. Aber nur die gewaschen sind im Blut des Lammes Gottes. Nur die, die reines Herzen sind, können Gott schauen. Stell dir vor, du schaust so über die Berge runter ins Tal und du meinst jetzt, da oben ist der Herr. Du willst ihm jetzt entgegengehen. Lass es keinen Absturz werden. Komm reines Herzens vor den Herrn. Nicht die, die viele Werke getan haben, nicht die, die die Leiter hochgestiegen sind, werden Gott schauen, sondern die, die gesagt haben, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und die haben nur einen Schritt zum Reich Gottes. Halleluja, Gloria, Halleluja. Lasst uns den Herrn einfach preisen. David, spiel einfach weiter. Und wir preisen jetzt den Herrn. Halama, shialama, seri. Oh, halama, shikalalama, senti. Oh, rialaria, sialama, handao. Herr, wir preisen dich um deine Schönheit willen. Wir preisen dich, Herr. Wir rühmen dich. Halleluja. Herr, du bist unsere Sicherheit. Du bist unser Trost, unser Schutz. Du bist unsere Hilfe. Du bist unsere Zukunft. Du bist unsere Gegenwart, Herr. Oh, Halleluja, Halleluja. Herr, und du bist der, der war, auch in der Vergangenheit. Oh, ich preise dich. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, ich preise dich für den Segen, den du heute bereit hast. Ich preise dich dafür, dass du da bist. Ich preise dich für deine Liebe, die mitten unter uns ist, Herr. Denn wir wollen aufschauen zu dir, zu den Bergen, woher unsere Hilfe kommt. Und unsere Hilfe bist du. Unsere Hilfe kommt im Namen des allmächtigen Gottes, der nicht schläft, der nicht schlummert, der allezeit wach ist, der bereit ist, seinen Kindern zu schützen, zu helfen. Halleluja. Gloria la Maseri. Herr, wir wollen aufschauen zu dir, Herr, was du uns ins Herz zu sagen hast, Herr. Wir wollen uns nicht fürchten, Herr, wir wollen uns nicht fürchten vor Fremden, vor Menschen, die keine Achtung vor dir haben, die lästern, die toben. Herr, wir wollen uns nicht fürchten vor uns selbst, vor unserer eigenen Schwachheit. Herr, wir wollen uns nicht fürchten, Herr. Herr, wenn wir auf das Morgen schauen, wir wollen uns nicht fürchten, Herr, weil du da bist. Weil du jetzt schon da bist, wo wir morgen sein werden. Weil du schon auf uns wartest. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, füll jeden Winkel dieses Gebäude es heute Abend aus mit deiner Herrlichkeit. Nimm unsere Gedanken gefangen, dass sie dich loben und dich ehren. Halleluja. Herr, und wir wollen uns aneinander freuen. Herr, weil wir deine Kinder sind. Weil wir zusammengehören, Herr. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gloria la Masheria. Seria carabasa terabahaya lahaya. An dieser Stelle fragen, ist irgendjemand, der in den letzten Tagen ganz besonders diese Freude oder diesen Frieden Gottes erfahren hat? Komm nach vorn und gib Zeugnis darüber. Du musst jetzt wieder richtig laufen, jetzt musst du das wieder lernen. Wenn du jetzt gesund bist, dann los. Und ich habe gedacht, es gibt immer solche Clowns am Kudamm, die laufen immer irgendjemand hinterher und machen den nach und Spaß. Und ich habe gedacht, richtig laufen, also schneller laufen, wie mache ich jetzt das, ja? Hatte mir schon so angewöhnt, ach, das, der Fuß tut ein bisschen weh, sei vorsichtig. Und ich bin bei uns in Pankow, wo ich wohne, ja, manchen jungen Leuten diese Woche hinterhergelaufen, immer ein paar Meter hinterher, um richtig schnell und flott wieder laufen zu lernen. Ich bin die Treppen rauf und runter gerannt, wie ein junger Hirsch. Und heute und auch gestern habe ich den ganzen Tag auf der Leiter gestanden und habe mal oben alles fertig gemacht. Ich habe Bücher sortiert oben auf der Leiter und der Herr hat mich bewahrt und ich habe großen Spaß daran gehabt. Und ich möchte einfach Gott danken, dass er unser Heiland ist, unser Heiler, Schritt für Schritt. Und wir brauchen nicht traurig sein und nicht auf das hören, was ermutigt. Entmutigt, sondern auf das hören, was uns ermutigt. Halleluja. Einerseits freue ich mich sehr, dem Herrn dienen zu dürfen. Und nichts anderes habe ich vor, als ihm Ehre zu bereiten.
Andererseits habe ich so Herzklopfen gehabt heute vorher und ich habe gesagt, David, bitte, ich gebe dir die Predigt, was ich so vorbereitet habe und liest du das ab. Aber er wollte nicht, ja. Weil, wenn man menschlich denkt, da hast du was Gutes vorbereitet, da hat Gott dich vorher gesegnet, dann wird man sich selbstsicher und dann verliert man die Salbung Gottes. Und wenn man selbst auf seinem Nullpunkt ankommt, dann kann Gott wirken. Und das schönste Geschenk, was ich mir wünschen kann für mein Leben, das schönste Geschenk, es wäre nicht eine Weltreise. Und es wäre nicht irgendwie kostbarer Schmuck oder dass alle mich anerkennen und annehmen oder dass ich mit Liebe und Zuwendung überschüttet werde von Menschen. Das schönste Geschenk ist, die Salbung Gottes in seinem Leben zu haben. Das ist mehr wert als alles andere. Und so möchte ich um diese Salbung heute zu einem heiklen Thema bitten, dass nicht meine Gedanken hier verkündet werden, sondern was Gott uns bereit hat. Halleluja. Vater im Himmel, wenn ich heute über dieses Thema sprechen möchte, was du zu sagen hast zu Menschen, die auf dem Nullpunkt ihres Lebens angekommen sind, oder zu Menschen, bei denen es scheinbar nicht aufwärts und nicht vorwärts geht, sondern die in die Tiefe steuern und die das nicht begreifen können. Warum? Herr, dann gib mir Weisheit und gib mir Liebe. Gib mir ein weiches, ein verständiges Herz und lass mich helfen. Lass mich ein Helfer sein heute Abend. Und ich freue mich über dein Wort, dass es so kostbar ist, dass es über diese Situation Antwort gibt. Ich freue mich, Herr, über deine Gegenwart. Ich freue mich, Herr, über deine Salbung. Ich freue mich, Herr, von ganzem Herzen, dass du da bist. Halleluja. Amen. Ich möchte mit zwei besonderen Bibelworten heute anfangen, denn mein Thema heißt Point Zero, also nicht Ground Zero, was wir da in New York haben, sondern Point Zero, das heißt der Nullpunkt, der Anfang des göttlichen Segens. Und mein Bibelwort steht im Psalm 66, Vers 10 und Vers 12. Gott, du hast uns versucht und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast Menschen lassen über unser Haupt fahren. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Aber du hast uns ausgeführt und erquickt. Und dann noch aus Genesis, das heißt 1. Mose, Kapitel 49, Vers 25. Und ich muss euch sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass das so in Gottes Wort drin steht. Ganz genau die Aussage zu dem Thema. Ich habe dummerweise, wie man es nicht machen soll, zuerst das Thema genommen und dann gesucht, ja, was für Bibelstellen gehören da dazu. Also ist eigentlich verkehrt, ja. Aber es gibt eine wunderbare Bibelstelle, und das ist aus einem Gebet, wo Jakob seine Kinder segnet. Und da sagt er, von dem Allmächtigen bist du gesegnet mit Segen. von oben vom Himmel herab und mit Segen von der Tiefe, die unten liegt. Ist nicht erstaunlich? Also, der Jakob spricht vom zweifachen Segen, vom Segen, das wissen wir alle, dass der Segen von oben kommt, vom Himmel herab. Und mit Segen von der Tiefe, die unten liegt. Und heute will ich von diesem Segen, der unten liegt und auf uns wartet, sprechen. Wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, Menschen können über dich hinweglaufen. Sie können über dich triumphieren, wenn du bis zum Hals im Schlamm steckst. Aber der Herr geht nicht mal an dir vorbei und er bleibt nicht mal nur stehen, sondern er hebt dir den Kopf hoch. Und er zieht dich buchstäblich heraus. Denn auch im Psalm 118 heißt es im 13. Vers, man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir heraus. Und nochmals im Psalm 118, Vers 5 bis 8, da heißt es weiter, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Der Herr ist mit mir, zweimal hintereinander steht es da, mir zu helfen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Wenn man auf dem Nullpunkt angelangt ist, egal ob gesundheitlich, finanziell, in der Seele, im Psychischen, auf irgendeinem Gebiet, da lernst du, dass du dich nur noch und nur noch, ich sag lieber einzigartig, auf den Herrn verlassen kannst. Am Nullpunkt, da machst du das, was du schon von Anfang an hättest machen sollen, dich nur auf den Herrn zu verlassen. Und für manche mag das einen bitteren Geschmack haben, so wie ich zurzeit lerne, Bitterschokolade zu mögen, weil mir die andere nicht gut tut. Und das ist so eine Gewöhnungssache, ja. Und genauso ist es bitter, was ich jetzt sage. Das kann einen ganz bitteren Geschmack haben. Aber es tut gut, wenn du das einsiehst. Erwarte nichts von Menschen. Hör auf, etwas von Menschen zu erwarten. Warum? Das menschliche Herz ist voll von Intrigen. Und da ist nicht einer, der von sich aus Gutes tue. Der von Natur aus nur das Gute in seinem Herzen hat. Wenn du das meinst, dann wirst du irgendwann auf den Leim gehen. Oh, ich könnte, so genau wie ihr auch, ich könnte Geschichten davon erzählen, wie jemand so lieb und so nett war. Und ich hatte mich so gefreut, jetzt hast du so eine Freundin gefunden, da kannst du durch dick und dünn gehen. Und nach einer Weile merkst du, es ging ihr nur um ein Geschäft, das sie mit dir machen wollte. Und nachher ruft sie dich alle Viertel oder halbe Jahr noch an, wenn sie in ihrem Kalender drinstehen hat, du könntest wieder mal was verkaufen. Ich denke, ihr alle kennt so etwas. Wie bitter das ist. Vielleicht haben es die anderen noch gesagt, magst du nicht, wie du ausgenutzt wirst, aber du glaubst es an die wahre Liebe und die echte Freundschaft. Und wie schlimm ist es dann, wenn du einsehen musstest, dass es nicht so ist? Aber das hat ja der Herr schon gewusst, als er in seinem Wort geschrieben hat, da ist nicht einer, der Gutes tue. Ich habe mich umgeschaut unter den Menschen und ich fand keinen einzigen, der Gutes tue. Von sich aus, nicht mal einer. Und wir merken nur, wenn Jesus in uns wohnt, dann befähigt er uns, gut zu sein. Und nicht nur gut zu sein, er befähigt uns auch, Gutes zu tun. Von Natur aus sind wir Menschen nicht gut. Wir sind allzumal Sünder und es fehlt uns an Ehre. Es mangelt uns an etwas, was ehrwürdig wäre. Und da ist keiner ausgenommen. Ich habe so ein Beispiel will euch mal so ein Beispiel geben, was ich vor 14 Tagen erfahren habe. Ich war in so einem Thermalbad und ich wollte so gern unter den Wasserfall runter, wo das so schön prickelt auf die Schultern, wo ich dachte, da wirst du mal richtig durchmassiert und der war immer belegt, der Wasserfall. Und als ich entdeckt habe, endlich freie Bahn, da ist niemand in der Gegend und ich rannte dazu auf den Wasserfall, plötzlich hält mich ein Ehepaar an und sagt, und ich will ja höflich sein, wenn die mich anhalten, und die sagten zu mir, da können Sie nicht runter, das ist eiskalt. Ich war nur geschwind stehen geblieben und da ging die Frau zack unter den einen und der Mann unter den anderen. Und sie dachten, man hört sie nicht, weil ja der Wasserfall so laut ist. Und er sagte dann zu seiner Frau, guck mal, so macht man das. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Aber das hat mir so gezeigt, was du von Menschen erwarten kannst. Liebe Frau, da dürfen Sie nicht runter, der ist eiskalt. Aber weiter zu meinem Thema. Hast du nicht auch schon erlebt, ich rede jetzt von diesen Nullpunkterlebnissen, dass gerade dann, wenn du vom Feind deiner Seele angegriffen wurdest, vielleicht von außen, vielleicht durch Krankheit, vielleicht durch Schwierigkeiten, wenn du durch irgendetwas durch musst, wenn du überwinden musst, wenn es so schwer ist zu überwinden, dann kommt der Teufel noch mit einem Gedanken zu dir und sagt, du bist nicht von Gott geliebt. Der kümmert sich nicht um dich. Du siehst doch, der zeigt dir keine Liebe. Gott liebt dich nicht. Das ist dann noch der I-Punkt, den du in dem Moment ja gar nicht brauchen kannst. Aber ich muss dir sagen, du bist von Gott geliebt und sein Kind. Auch wenn noch so viele Stimmen dir total was anderes sagen. Du bist von Gott geliebt, weil du sein Kind bist und schon vorher. Weil Gott weiß ja, dass du dich für ihn entscheiden würdest. Er wusste es ja schon vorher. Er hat dich schon vorher geliebt. Und es gibt ja so eine schöne Geschichte, wenn du keine Spur mehr siehst, wo Gott neben dir läuft, dann wisse, Gott trägt dich in der Zeit auf dem Arm und die einzige Spur, die du siehst, das ist die Spur Gottes. Er trägt dich. Das erfährst du aber erst hinterher. Vorher musst du es glauben, im Glauben fassen. Jetzt spürst du es nicht und siehst du es nicht. Habt ihr was dagegen, wenn ich meinen Mantel anziehe? Mir ist ein bisschen kühl. Das ist heute nicht so ganz warm. Danke. Wisst ihr, als wir noch gar keine Heizung hier hatten, da habe ich mal mit Fingerhandschuhen hier Klavier gespielt. So kalt war es. Und wir haben, Lob und Dank für die Heizungen, und wir haben Decken ausgeteilt damals für jeden. Und da gab es eine Winterkirche und eine Sommerkirche. In der Winterkirche waren die Treuen da und in der Sommerkirche jedermann. Nur nebenbei. Auf dem Nullpunkt angelangt,
lernst du, dass du dich nur noch auf den Herrn verlassen kannst. Und der Herr liebt dich alle Zeit. Er macht es nicht so, wenn man verliebt ist, dann, und man weiß nicht ganz sicher, mag der mich oder mag der mich nicht? Dann liegst du im Bett und gröbest nach, gibt es Zeichen, dass er mich liebt oder dass er mich vielleicht doch nicht liebt. Und manche, die zählen dann die Knöpfe, ich habe hier gerade keine dran, runter, er liebt mich nicht, er liebt mich nicht. Und dann warten sie, bis der letzte Knopf kommt oder bei die Blumen. Ich weiß nicht, habt ihr bestimmt auch schon alle gemacht. Ich weiß noch, wie oft ich durch die Wiesen gelaufen bin. Er liebt mich nicht. Er liebt mich nicht. Und war immer gespannt, was rauskommt. Aber so ist unser Gott nicht. Er liebt seine Kinder alle Zeit. So wie ein rechter Vater und eine Mutter, ihr Kind alle Zeit liebt. Man muss nicht morgens nachdenken, ach, für den bete ich, den liebe ich, für die bete ich nicht, die liebe ich nicht. Oder sowas, du liebst alle deine Kinder. Und am besten alle gleich. Und der Herr liebt auch alle seine Kinder. Und er liebt dich in Schwierigkeiten und er liebt dich, wenn es dir gut geht. Er liebt dich immer. Und das in unser Herz reinzukriegen, der Herr hat mich liebt. Das ist ein wunderbarer Ausspruch. Das kannst du jederzeit, wenn der Teufel dich versucht, ihm ins Gesicht rein sagen. Laut sagen. Manchmal sage ich das ganz laut zu Hause. Der Herr hat mich lieb. Die Zweifel, die müssen weichen im Namen des Herrn. Der Herr hat mich lieb. Egal was kommt, egal wie die Umstände sind, egal was ich durchmache oder nicht durchmache, der Herr hat mich lieb. Warum? Die Antwort steht in Römer 8, Vers 35. Nichts, gar nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Glaubst du das, dass dich nichts von der Liebe Gottes scheiden kann? Und da heißt es noch zur Aufzählung, nicht Trübsal, nicht Angst. Mit Angst versucht der Teufel, dich von der Liebe Gottes wegzukriegen. Nicht Hunger. Nicht Verfolgung, nicht Nacktheit, nicht deine Fehler. Kannst du sagen, meine Fehler scheiden mich nicht von der Liebe Gottes? Ja, aber wie ist mir die Fehler, die wo andere tun an mir oder die anderen tun insgesamt? Die Fehler der anderen scheiden weder die anderen noch dich von der Liebe Gottes. Deswegen habe ich, es gibt doch immer so kleine Verschen, Liebe ist, Punkt, 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 und da steht was Lustiges drunter. Liebe ist. Liebe ist, den anderen lieb zu haben, auch wenn du seine Fehler kennst. Das willst du nicht. Das kostet dich einen Kampf. Mich kostet es einen Kampf zu wissen, jetzt macht sie oder er wieder den gleichen Fehler, den er oder sie schon mal gemacht hat. Aber Liebe ist, den anderen in seinen Fehlern zu lieben. Warum? Liebt Gott uns nur, wenn wir vollkommen und perfekt sind? Überhaupt nicht. Als junges Mädchen hat man mich mal gelehrt, weißt du, ich sage euch so, das ist so lustig, ja. Die Männer, die lieben keine starken Frauen, die alles machen können. Denen gefällt es, wenn man stehen bleibt am Bach und sagt, komm, hilf mir rüber. Die lieben es, wenn man ein bisschen der Schwache ist. Und ich denke auch, ein Vater, dem gefällt es auch, wenn seine Kinder warten und stehen bleiben, Papa, hilf mir mal. Ich weiß noch, wie mein Vater mir Zinsrechnungen beigebracht hat und Dreisatzrechnungen. Ich habe da nur geheult, ich saß da mit dem Stift, schönen Sonntagnachmittag, bis mein Vater sich erbarmt hat und mir das mal beigebracht hat. Und er selbst hat sich auch gefreut, dass er sein Wissen weitergeben konnte. Weißt du, und der Herr liebt dich, wenn du auch nicht kannst, wenn du zu schwach bist, wenn du schon dreimal durchgefallen bist. Das ist kein Grund, dass der Herr dich nicht liebt. Und deswegen, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes und auch dich nicht und auch kein Mensch. Wie böse ein Mensch auf dich auch sein mag, er kann dich nicht scheiden von der Liebe Gottes. Wenn eine Sache dich nicht scheiden kann, kann dich auch ein Mensch nicht scheiden von der Liebe Gottes. Manchmal hat man so esoterische Gedanken oder man kriegt es so in der Zeitung und im Fernsehen und so eingeimpft, dass irgendjemand, der auf dich böse ist, der steht dann im Geist neben dir oder er lässt dir, dass manche Menschen denken, der ist jetzt irgendwie spürig, dass der gegenwärtig ist und deswegen fühlst du dich verdammt oder beobachtet. Ich kenne aus der Seelsorge viele Menschen, die sich beobachtet fühlen von Verstorbenen, die sich beobachtet oder verdammt fühlen oder verflucht fühlen von irgendjemand. Mir hat jemand mal zum Beispiel in einem Umschlag, das ist eine Sache, die es viel in Mittelamerika gibt, hat mir jemand eine Wespe geschickt, um mich zu verdammen. Und ich weiß so, für mich trifft kein Fluch, wenn ich unter Gottes Schutz bin. Und ich fürchte mich nicht. Und ich lasse diese Gefühle der Furcht nicht zu, weil ich gesegnet bin. Und wenn ich gesegnet bin, kann ich nicht verflucht sein. Es kann mich entscheiden für eines. Ich stehe unter Gott oder ich bin Menschen schutzlos ausgeliefert. Und ich stehe unter Gott. Und ich erinnere mich immer daran, wenn ich meinen Geldbeutel aufmache und habe ich das kleine Kärtchen von Uschi, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, dem geht's gut. Der braucht sich nicht fürchten vor dem, was kommt. Egal, wie Menschen dir gegenüber gesinnt sind. Ich habe früher schon mal erzählt, aber viele waren da nicht da. Ich war mal in einem Gottesdienst hier in Berlin und während mein Mann und noch andere Geschwister mit belasteten, okkult belasteten Menschen um Befreiung im Nebenzimmer gebetet haben, war plötzlich jemand so erfüllt von Bosheit und ich sollte nur noch den Gottesdienst abschließen zum Gebet, kam auf mich zu und sagt so, jetzt habe ich die Gelegenheit, wenn mein Mann nicht da war, dich mal richtig zu verfluchen. Ich sag euch, die Frau und in solchen Zeiten, wo Kämpfe sind, offenbart sich manchmal das Böse. Weil da wurde gekämpft um ein Ehepaar, dass es frei wird von Gebundenheit. Und der Teufel, wenn es einen Kampf gibt, dann meint er, er muss nochmal einen Triumph aufsetzen. Und als sie fertig war mit ihrem Geschrei, ich kam gar nicht dazwischen. Das ist mir übrigens diese Woche auch mal so ähnlich passiert am Telefon. Und am Schluss sagte die Person, so, haben Sie es jetzt begriffen, dass Sie verflucht sind? Und ich konnte unter der Gnade Gottes sagen, das ist an mir runtergelaufen wie das Wasser an einer nassen Gans. Ich weiß, ich bin normal nicht schlagfertig, ich bin eher, mir fällt es immer hinterher ein. Aber in dem Fall hat Gott mir genau das Richtige gesagt und ab weg war die Person. Also, hab keine Angst vor Verfluchung, vor missverstanden werden. Wie böse ein Mensch auch sein mag, er kann dich nicht trennen von der Liebe, die Gott für dich persönlich empfindet. Gott empfindet für dich persönlich Liebe. Und niemand kann dir diese Liebe wegnehmen. Paulus tröstete auch die Gläubigen in Rom damit, dass er sagte, denen, die Gott lieben, müssen werden alle Dinge zum Besten dienen. Gott hat immer einen Plan B, wenn der Plan A versagt hat. Und Gott hat auch noch einen Plan C, wenn der Plan B versagt hat. So kenne ich Gott als der liebende Vater, der immer wieder eine Chance gibt. Und es gibt nie einen Grund, an Gott zu zweifeln oder zu verzweifeln. Wenn du als ein von Jesus geretteter Mensch bist, wirst du erfahren, die gleiche Erfahrung, die David im Psalm macht. Er spricht nämlich von der Strafe des Lebens. Wisst ihr, was die Strafe des Lebens ist? Das ist die Erfahrung. Die Erfahrung, die du machst, ist die Strafe des Lebens. Und es ist leider so, dass du deine Erfahrungen schlecht auf andere übertragen kannst. Das heißt man dann Besserwisserei oder ach du. Oder zum Beispiel in der Seelsorge ist es so, ein wichtiger Grundsatz in der Seelsorge ist, dass nicht, wenn der Suchende anfängt, seine Probleme zu erzählen, dass du sagst, ach ja, das habe ich auch mal erlebt. Weil das demjenigen nicht hilft. Die Erfahrung, die muss man selber machen. Ach, wie gern würdest du für deine Kinder schlimme Erfahrungen im Vornherein vielleicht selbst erleben oder sagen, so ist es. Ich weiß es ganz sicher, das hilft gar nichts. Die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Und wenn du so dich selbst prüfst, du hast an den Erfahrungen deines Lebens, praktisch wenn du irgendwo auf deinen Nullpunkt gekommen bist, du hast in dieser Zeit mehr gelernt als die ganze Schulausbildung. Und du hast mehr gelernt als alle Theorien, die du gehört hast, wenn du es selbst erfahren hast. Ich kann zu meinem Enkelchen, wenn die hierher kommt, die Tabea, ich kann ihr 100-mal sagen, lang nicht hierhin, da ist es heiß. Und sie wird trotzdem hinlangen, bis sie es mal erfahren hat, aha, da ist es heiß. Und dann brauchst du nichts mehr sagen. Das reicht dann. Und genauso ist es mit den Erfahrungen, die wir machen, wo wir uns im Leben verbrannt haben. Die Strafe des Lebens ist das, was uns weise macht. Und es kommt nämlich ein Segen aus der Tiefe deines Lebens als Ergebnis heraus, wenn du irgendwo ganz unten liegst und hilflos zu deinem Herrn aufschaust. Das hat sich jetzt so theoretisch angehört. Aber weißt du, wenn du auf Gott schaust, wenn du wie so ein Maikäfer, wenn du wie so ein Käfer auf dem Rücken liegst, da kannst du nicht mehr rechts schauen, da kannst du nicht mehr links schauen, da stehst du nicht mehr auf die Beine, da schaust du nach oben. Und manchmal muss uns Gott so auf den Rücken legen, dass wir nach oben schauen. Wenn du ganz unten liegst und hilflos zu deinem Gott aufschaust, dann wirst du einen Segen aus der Tiefe deines Lebens empfangen. Weil du vorher zu viel auf deine vier Füße, ich denke jetzt an den Käfer, oder auf dich selber baust und deswegen kann dir nicht geholfen werden. Manchmal rennst du weg vor der Hilfe, weil es dir zu gut geht. Und nochmal, wie Paulus gesagt, auch wieder an die Römer und auch wieder im 8. Kapitel, ich hatte das gar nicht vorgehabt, aber alle die Antworten auf diese Fragen vom Nullpunkt stehen im 8. Kapitel vom Römerbrief. Wer will dich, liebes Kind Gottes, verdammen oder verurteilen, wenn Christus in dir wohnt? Und er dich gerecht spricht. Wenn jemand sagt, ich bin gerecht, ich habe Recht, sagt die Bibel zu ihm, deine Gerechtigkeit ist wie ein schlechtes, zerrissenes Kleid. Es taugt nicht. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Beistand. Er ist unser Advokat. Und wir brauchen gar nicht Recht zu haben. Wenn man das weiß und wenn man das runtergeschluckt hat, ich brauche nicht Recht zu haben, hat man sich sehr viel Streit erspart. Ich brauche gar nicht Recht zu haben, das taugt sowieso nichts. Recht hat nur Herr, all mein Recht haben wollen ist sehr subjektiv. Von der anderen Seite betrachtet habe ich gar nicht Recht. Gott hat Recht. Und darum verdamme, wenn du nicht verdammt werden kannst, weil Christus in dir wohnt, weil du sowieso ein Sünder bist und das weißt, dass du ein Sünder bist und immer jeden Tag von seiner Gerechtigkeit leben musst. Oder ging es dir nicht auch schon so, du hast dir ganz sicher vorgenommen, das werde ich nicht mehr tun, das werde ich nicht mehr machen, da werde ich nicht mehr hingehen, das werde ich nicht mehr essen, das werde ich nicht mehr, wenn du dir solche Sachen vorgenommen hast, weißt du, manchmal klappt's mal so ein bisschen. Aber diese ganzen Pläne, die ich manchmal am 1. Januar früher gemacht habe, ja, die lasse ich nachher alle heimlich wieder verschwinden, weil ich mich dann vor mir selber schäme. Weil ich weiß, ich kann nichts ohne Gottes Gnade. Und ich freue mich, wenn es mal klappt mit der Gnade Gottes. Aber ich verdamme mich und verurteile mich nicht selbst mehr, auch nicht meine Schwester und meinen Bruder. Warum? Erstens, Gott, der Herr, ist barmherzig und gnädig und von großer Geduld. Und das ist Gott der Herr. Sei auch du mit dir selbst barmherzig, gnädig und von großer Geduld. Ich habe mich oft viele Jahre mit meinem alles perfekt machen zu wollen, ich habe mich fix und fertig gemacht, weil ich mit mir keine Geduld hatte. Also ich komme noch an die anderen, aber auch mit mir selber hatte ich keine Geduld, war nicht barmherzig und nicht gnädig. Ich habe mich fertig gemacht mit den Ansprüchen, die ich hatte und nicht erfüllen konnte. Man muss barmherzig, gnädig und von großer Geduld sein mit all seinem eigenen Unvermögen und mit all seiner eigenen Schwäche. Du musst mal über dich selber lachen, zu dir selber predigen und selber barmherzig mit dir selber werden. Ich habe mich, wenn ich jetzt so sehe, es gab Zeiten, wo ich mich nicht lieb haben konnte, wo ich mich regelmäßig eine Wut auf mich hatte, weil ich meine Ansprüche nicht erfüllen konnte, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich wollte überall die Beste sein, die Schnellste sein und es ging nicht, ja. Es hat nicht immer geklappt. Manchmal klappt sowas eine Zeit lang und dann wirst du plötzlich von der Antilope zur Schnecke und dann musst du dich auch noch lieb haben. Also wenn Gott der Herr barmherzig, gnädig und von großer Geduld ist, dann sei es auch du, nicht nur mit dir selbst, sondern auch mit deinem Bruder und deiner Schwester. Und jetzt denk mal nach an all die, die vielleicht jetzt heute gerade nicht da sind oder die vielleicht da sind. Bist du mit allen deinen Brüdern und allen deinen Schwestern barmherzig, gnädig und von großer Güte, von großer Geduld? Du siehst vielleicht einen Fehler, etwas Fehlerhaftes an ihr oder an ihm. Oder du vermutest vielleicht etwas Fehlerhaftes an ihm oder an ihr. oder du träumst es dir schon, dann sei barmherzig, gnädig und von großer Geduld, weil du willst doch ein Kind des himmlischen Vaters genannt werden. Und wenn es dir auch am Nullpunkt, wenn du angekommen bist, zuerst schwerfällt, wenn du am Nullpunkt irgendwo stehst, wieder aktiv zu sein für den Herrn, also dich für Jesus vorwärts zu bewegen und wieder für den Herrn ein Unternehmer zu werden, etwas zu unternehmen, dann denke an ein Lied, das im Psalm 126 im 5. und 6. Vers steht. Es war unser Trautext. Die, die in Zeiten der Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen. Das ist das Wort Gottes, der edle Same, der ausgestreut wird. Und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben ein. Ich habe das aus einer Übersetzung vom Urtext gelesen, nicht von Luther. Luther hat gesagt, bei Luther wird so übersetzt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Als ich das als Trautext damals gehört habe, habe ich gedacht, du liebe Zeit, mein ganzes Leben muss ich jetzt heulen. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten, bis ich das mal eine andere Übersetzung, wie es international übersetzt wird. Ich habe es aus einer englischen Bibel damals gefunden. Die in Zeiten der Tränen säen, die werden dann mit Freuden ernten. Also nicht die, wie manche Menschen sagen, es hat ja alles keinen Wert. Jetzt warten wir mal, bis die Zeiten besser werden. Dann säen wir wieder. Sondern die in Zeiten der Tränen säen, die werden mit Freuden ernten. Ich sag euch, wenn es manchmal hart war, irgendetwas zu tun. Wisst ihr, mein Mann predigt zurzeit an die 7 Mal in der Woche. Und manchmal lässt er auch mal so einen Seufzer los und sagt, ach, ich würde gerne so heute mal auf der Couch liegen bleiben. Ja. Und dann, wenn er dann wegfährt, dann beten wir im Flur noch miteinander. Er segnet mich, hat er heute gesegnet, und ich habe ihn gesegnet. Und wir wissen, dass wenn es manchmal schwer fällt und man dann trotzdem geht, da ist ein besonderer Gewinn und ein besonderer Segen drin. Und das sieht auch der Herr. Wenn du etwas tust, obwohl du Grund hättest zu heulen und oder liegen zu bleiben. Ich habe den letzten Tag was Lustiges gemacht. Ich dachte, also ich habe jetzt keine Lust mehr mit Kopfweh und sowas. Ich habe einfach keine Lust. Ich nehme es nicht mehr an. Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, so, ich hab nicht krank gespielt, aber ich habe gesagt, jetzt spiele ich gesund und jetzt gehe ich zum Friseur oder sonst noch was anderes. Ich werde jetzt dieses Ding umdrehen. Ich werde in Zeiten, wo man sich nicht wohlfühlt, und das folgt dir danach, es ging dir plötzlich gut. Und in Zeiten der Tränen muss man was Positives tun und es wird dir gut gehen. Und du wirst Freude ernten, du wirst viel Spaß haben. Ich hatte dann solchen Spaß, dass es draußen hat geregnet. Ich habe nicht mal einen Schirm genommen. Es hat mir so Spaß gemacht, die Regentropfen da auf meinem Gesicht wahrzunehmen. Das war viel interessanter, als mit Kopfweh im Bett zu liegen. Also sie gehen hin. Man muss was tun. Und weinen, das machen sie nebenbei noch, und tragen aber edlen Samen, und also sie streuen das Wort Gottes aus. Und dann kommen sie mit Freuden und bringen ihre Gaben. Weißt du, was in Offenbarung heißt? Nur die Überwinder werden gekrönt. Und überwinden ist harte Arbeit. Etwas zu überwinden ist schwerer, als die ganzen Fenster in der Wohnung zu putzen. Etwas zu überwinden ist schwerer, als einen Fußmarsch zu machen, 30 Kilometer von morgens bis abends. Etwas zu überwinden ist harte Arbeit. Und dazu sind wir berufen, Überwinder zu sein. Auch der weise Prediger Salomo erkannte in seinem Buch Kohelet oder Ekklesiastes, also der Prediger. Und bei diesem Buch will ich für die sagen, die erst neu dabei sind, die Bibel kennenzulernen. Dieses Buch darfst du nicht nehmen, einfach aufschlagen und sagen, da wo jetzt das Wort Gottes für mich, da kannst du ganz gefährlich in die Irre gehen. Denn dieses Buch steht in Gottes Wort, um uns zu zeigen, wohin die menschliche Weisheit führt. Nicht die göttliche Weisheit. Wohin die menschliche Weisheit führt. Und wenn du von der menschlichen Weisheit geführt werden willst, dann mach dir mal da eine Lehre draus. Die Zeugen Jehovas nehmen zum Beispiel einzelne Bibelstellen aus dem Prediger raus und sagen, das ist Gottes Wort. Das ist schon Gottes Wort, aber es ist geschrieben, um uns zu zeigen, dass am Schluss nichts übrig bleibt, als zu sagen, fürchte Gott und halte seine Gebote, dann wird es dir am Schluss recht gehen. Und dieser Salomo sagte, jedes Ding unter der Sonne hat seine Zeit. Dazu gehört auch die Erfahrung auf dem Nullpunkt. Er sagt so, weinen und lachen, klagen und tanzen. Jedes Ding hat einfach seine Zeit. Oder man kann auch sagen, man muss doch alles mal durch, bleibt einem nichts erspart. Wer zum Beispiel nie gefastet hat, weiß nicht, wie lecker etwas schmeckt. Wer nie gefangen und eingesperrt war, weiß nicht, wie schön es ist, frei herumzulaufen. Wer sich nie in endloser Trauer unter einer Wolke der Depression befunden hat, der versteht es nicht, wie schön Lebensfreude ist und wie man sich so an Regentropfen, die an dein Fenster klopfen, freuen kann. Wenn du mit Leuten, die in Depression sind, denen versuchst, Freude zu vermitteln, die begreifen das nicht. Die sehen alles grau in grau. Und Lebensfreude ist ihnen fern. Und wenn du dich an so kleinen Dingen freuen kannst, das ist etwas Wunderbares, eine wunderbare Gnade. Und dafür kannst du Gott danken. Viele Menschen beten vielleicht 2 Jahre lang oder wünschen sich viele Jahre lang, gib mir Freude, ich brauche Freude, ich habe Hunger nach Freude. Welch eine Gnade, wenn du dich an kleinen Dingen freuen kannst. Und da möchte ich was vorlesen, ganz kurz, von einer, den Namen will ich jetzt mal gar nicht sagen, ihr werdet es nicht erraten. Das ist nämlich eine Berlinerin, die im Gefängnis war. Und 1917 hat sie aus dem Gefängnis folgende Gedanken aufgeschrieben. Und das, obwohl sie mitten in Verhören war, mitten in Folter stand, schrieb sie, dass ich allein so viel Schönheit genießen soll. Ich möchte laut über die Mauer hinausrufen. Oh, bitte beachten Sie doch diesen herrlichen Tag. Vergessen Sie nicht, wenn Sie noch so beschäftigt sind, wenn Sie auch nur im dringenden Tagwerk über den Hof eilen. Sie spricht jetzt zu denen, die dem Hof im Gefängnis eilen. Vergessen Sie nicht, den Kopf zu heben und einen Blick auf diese riesigen silbernen Wolken zu werfen und auf den stillen blauen Ozean, in dem Sie schwimmen. Beachten Sie doch die Luft, die von leidenschaftlichem Atem der letzten Lindenblüten schwer ist, und den Glanz und die Herrlichkeit, der auf diesem Tag liegt. Denn dieser Tag kommt nie, nie wieder. Er ist ihnen geschenkt worden wie eine voll aufgeblühte Rose, die zu ihren Füßen liegt und darauf wartet, dass sie sie aufheben und an ihre Lippen drücken. Das hat ein Mensch geschrieben, Rosa Luxemburg, eine Kommunistin. Und die hat erkannt, wie herrlich ein geschenkter Tag ist. Aber nicht nur eine Kommunistin hat das erkannt, und es ist Schande für uns, wenn wir immer was zum Jammern haben. Auch, ich denke an Pfarrer Richard Wurmbrand, der viele Jahre in der Einzelzelle verbracht hat, TBC gelitten hat, immer wieder zum Verhör gerufen wurde und geschlagen und gefoltert wurde. Und erstens hat er oft gesagt, lieber Gott, wenn er gehört hatte, wie manche geschlagen und gefoltert wurden und sie haben ihren Verstand verloren. Manche wurden nachher bösartig, manche wurden zum lächerlichen Narren, der nur noch dummes Zeug gemacht hat und gelacht hat. Und er hat oft gebetet, wenn er zur Folter kam, hat er gebetet, lieber Gott, wenn ich schon, mein Glauben an dich werde ich nicht absagen, aber wenn ich schon meinen Verstand verliere während der Folterung, lass mich ein fröhlicher Narr werden. Das ist so absurd für uns, sowas zu denken. Ich habe viele Bücher, die er im Gefängnis geschrieben hat. Denn was Leute im Gefängnis schreiben, da ist kein Flitter dran. Da geht's um die Tiefe des Seins. Und ich war oft erschüttert, in seinen Büchern zu finden, wie er Gott gedankt hat für die kleine Spinne, die den Kerker mit ihm geteilt hat. Man kann die Dinge nämlich des Lebens so sehen, oder so sehen, wenn du am Nullpunkt bist. Ich hatte mal einen Wohnwagen, der ein Jahr lang in der Garage gestanden hat, ausgeputzt, weil wir verreisen wollten mit unseren Kindern. Und da habe ich auch eine Spinne gesehen, eine ganz dicke, fette, die war genau an der Türe. Und ich bin den ganzen Tag da drin geblieben, weil ich gewartet habe, bis die Kinder von der Schule heimkommen und einer die Spinne für mich tötet, bevor ich da raus konnte. So kann man auch Spinnen sehen, ja. Aber jetzt habe ich dieses Buch gelesen vom Pfarrer Wurmbrand und jetzt sage ich mir, wenn der Gott danken konnte für die Spinne, weil er hat an der Spinne gesehen, es gibt noch Leben in meiner Zelle. Es gibt noch eine Kreatur, ich bin nicht allein. Und er hat sich gefreut, wenn er sein trockenes Brot bekam, hat er immer ein paar Brösel abgemacht für die Spinne und hat sie so gerettet und durchgefüttert. Also, man kann es so sehen, den Nullpunkt, und man kann den Nullpunkt so sehen. Also denk an Rosa Luxemburg, vergessen Sie nicht, den Kopf zu heben, sagt sie, und einen Blick auf diese riesigen silbernen Wolken zu werfen. Dieser Tag kommt nie, nie wieder. Darum ein Fazit, ein Ergebnis. Vom Punkt Null an kann es nur noch aufwärts gehen. Glaubt mir jemand das nicht? Vom Punkt Null an in deinem Leben, in meinem Leben, vom Punkt Null an kann es nur noch aufwärts gehen. Viele kennen diesen Ausspruch, aber ich habe das mal besonders erfahren. Ich hatte ein Erlebnis im Praktikum. Ich wollte damals so, meine Vorstellung war vielleicht so 15, 14, 15 Jahre, ein Praktikum machen. Ich wollte Kriminalbeamtin werden. Und da hat man mir im Arbeitsamt gesagt, dann machen Sie mal ein Praktikum, Sie müssen zuerst Fürsorgerin werden, also Sozialarbeiterin, und dann machen Sie mal ein Praktikum im Altersheim. Damals waren die ein richtiges Altersheim, da waren 4 bis 6 Leute in einem Zimmer. Nicht so wie heute die alten Wohnheime. Und ich weiß noch, also ich habe das sowieso dann, das war abgemerkt, das ist nicht dein Ding, als ich jemand trösten sollte, die gerade eingeliefert wurde, abgeschoben von den Kindern da rein und dann zu viert in einem Zimmer. Und ich sollte auspacken mit ihr, sie ein bisschen annehmen und dann runterbringen zum Abendessen. Und als dann die Diakonisse, die das Heim geleitet hat, draufkam, saßen wir alle beide da und haben geweint. Habe ich gewusst, als nichts für dich. Aber was anderes habe ich da gelernt, das ich nie vergesse. Ich hatte als Aufgabe, und ich wusste gar nicht, wie schwer das ist, ich musste eine Frau füttern, die gelähmt war, vom Hals abwärts. Und die musste ich füttern. Und das ist eines der schwersten Dinge. Es war eines der schwersten Dinge, die ich tun musste. Wenn ich nämlich zu schnell gefüttert habe, hat sie sich verschluckt und konnte ersticken. Also ich durfte nicht zu schnell füttern. Und wenn ich sie zu langsam gefüttert habe, dann hat sie immer so den Mund so weit aufgerissen und das war mir irgendwie, hat mich ein bisschen gegraust, sag ich mal so menschlich, ja. Und ich musste den richtigen Zeitpunkt erwischen, wann ich den Löffel in den Mund reinbringe. Du sagst es doch einfach, das war sehr, sehr schwer. Und während der Zeit, wo ich innerlich dieses gemacht habe, das musste ich jeden Tag machen, zu jeder Mahlzeit, die Schwestern, die wollten das nicht, die haben das mir überlassen, ja. Und da hatte diese Frau eine Postkarte an der Wand hängen. Und das liegt jetzt 42 Jahre zurück, aber ich sehe diese Postkarte heute noch vor mir mit der Hand und dem Spatz darin. Da war so ein Sperling, ein Spatz drin, und da stand drunter, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und genau das ist es, was du brauchst am Nullpunkt. Du musst endlich alle Viere von dir strecken, damit du auf Gott schaust und nicht mehr auf deine Umgebung und auf die Menschen und auf dich selber. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und wir wehren uns immer davor, wenn irgendwas in unserem Leben schief geht. Ich habe gelernt, dass sogar der Herr, wenn wir einen Fehler machen, das gebrauchen will zu was ganz Bestimmtes. Man könnte sich ärgern und sagen, oh lieber Gott, dafür will ich nicht herhalten. Ich will nicht ein Beispiel sein für jemand, der leiden kann. Ich will nicht ein Beispiel sein für jemand als Versuchskaninchen. Aber Gott macht es manchmal so in unserem Leben. Aber Gottes Hand fängt dich immer auf. Auch wenn du Fehler gemacht hast, auch wenn andere Fehler gemacht hat, und damit beginnt seine Fürsorge. Denk an den Spatz. Damit beginnt seine Fürsorge, seine Leitung und deine Aussendung. Der Spatz bleibt nicht in Gottes Hand sitzen. Der Spatz wird nicht zerdrückt, sondern der Spatz wird ausgerichtet, bekommt die Leitung Gottes und wird wieder fliegen. Und deswegen ist für mich das Ziel und der Schluss damit auch von der Predigt heute, ein Lobpreis in Worten, ein Lied, das ich vorlese. Mein Mann hat heute ganz einfach zu mir gesagt, wir hatten niemanden, der spielen soll, wir hatten niemanden, der singen soll, der hat Grippe, der hat Husten und alles Mögliche. Und er sagt, weißt du Schatz, du machst einfach alles. Du singst, du spielst, du machst Wort der Ermutigung, du predigst, du begrüßt die Leute, du machst, der hat gesagt, das machst du. Ja, so hat er sich das so gedacht. Aber innerlich war ich bereit. Aber ich habe mich schon bisschen gesträubt dazu. Das ist sehr einfach, wenn der andere dir das sagt, ja. Aber da kam hier ein Lied, das ich mir hier rausgeschrieben habe. Sage nie, in dunkler Stunde. Zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung. Glaube, glaube immerfort. Und dann willst du ganz mit Jesus leben. Alle schreien, hier, ich will ganz mit Jesus leben. Muss dein eigenes Ich vergehen. Musst du eine Handwurst für alle machen. Muss dein eigenes Ich vergehen. Willst du nützlich für ihn werden, wird dein Weg durchs Sterben gehen. Durchs Überwinden. Ich meine jetzt nicht, dass ich da jetzt Todessehnsucht habe. Das habe ich also nicht. Wird dein Weg durchs Sterben gehen, nur dann wirst du nützlich. Wenn du selbst für dich noch was willst, bist du unnütz. Wenn du selbst noch Zahlen hast, auf einer Leiter, wo du stehst, bist du unnütz. Vom Nullpunkt an kannst du sagen, Herr, ich baue auf deine Barmherzigkeit und deine Gnade und du wirst wie der Sünder dort gerecht von der Straße weitergehen. Wird dein Weg durch Sterben gehen? Oder ein anderes Lied, und stell dir das jetzt bildlich vor und vergleich dich mal damit. Da heißt es in einem Refrain im Pfingstjubel, allein das Weizenkorn, bevor es fruchtbar sproßt zum Licht empor. Wollen wir alle nicht fruchtbar sprossen zum Licht empor? So richtig, so wie der Bambus, den wir da bekommen haben an Weihnachten, da kommen jetzt die Sprossen zum Licht empor. Aber allein das Weizenkorn, bevor es fruchtbar sproßt zum Licht empor, wird sterbend in der Erde Schoß, ganz unten im Dunkeln. Vorher, also bevor es sproßt, vom eigenen Wesen los, sprich Ego, im Sterben los, vom eigenen Wesen los. Und ich sehe noch, wie mein Mann, oder ich höre es noch, wie er gepredigt hat vor kurzem, im vorher vom eigenen Wesen los, im Sterben los, vom eigenen Wesen los. Er hat gesagt, ich sehe zwei Gemeinden. Ich sehe die Gemeinde vor mir, die Gott will, wo etwas sproßt zum Licht empor. Und ich sehe die Gemeinde, die zuerst noch, wie das, so sage jetzt ich, er hat gesagt, die Gemeinde, die nicht Gottes Wort tun will, die nicht mit dem Herrn gehen will, die ihren eigenen Weg hat, die religiös sein will, die Selbstdarstellung haben will, die will, dass alle gut von ihr reden. Die Gemeinde, die so ganz berühmt ist. So eine Gemeinde gibt's, und es gibt eine Gemeinde, die sproßt, wo Leben kommt, vom Heiligen Geist gewirkt. Und so sehe ich heute vor mir mich und dich. Bist du ein Weizenkorn noch, das hart ist, das nicht bewässert ist, das nicht in die Erde reinfiel, das nicht sich selbst aufgegeben hat und nur noch nach oben schaut, so wie der Käfer, der umgefallen ist? Oder wenn das nicht passiert ist, dass du und ich zuerst in uns selber kapitulieren, unsere Schwachheit sehen, unsere Unfähigkeit sehen und wir so ein Weizenkorn, bevor es sproßt, nass wird, weich wird, die Schalen, die man zieht, zuerst die fallen ab, das ist dann nur Kleie. Meine Mutti hat immer den Kopf geschüttelt, wenn wir beim Müsli machen, die Kleie auch noch verwendet haben. Und wir haben gesagt, das ist gesund, Mutti. Und sie sagt immer, ach, das weiße Mehl ist viel reiner, viel besser und so weiter, weil das hat man nicht gelehrt damals, ja. Da hat man, und so ist es auch. Dieses weiße Mehl, wenn du praktisch so nur weißes Mehl nimmst, wenn du nicht diesen ganzen Prozess nimmst, wo alles drin ist, da ist nichts drin, was sprossen kann. Du kannst Weizen zu Kügelchen machen, Weißmehl meine ich jetzt, zu Kügelchen machen, kannst es hinstecken, wohin du willst, das wird nicht sprossen. Da muss das ganze alte Wesen muss da rein, alles muss da unten runter. Diese ganzen Schalen, dieses, was so schön aussieht am Weizenkorn außen, ja, das muss da rein in die Erde. Und dann wird es im Sterben, wenn es mit dem Ich, wenn das gestorben ist, wird es neues Leben schaffen. So wunderbar. Ich kann mir vorstellen, denk jetzt, du bist das Weizenkorn. Das sieht es ja nicht. Das sieht es selber nicht, was durch sein Sterben bewirkt wird. Da ist die Erde drüber. Dem tut's nur weh. Es muss überwinden, 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 überwinden. Und dann kommt dieses Geschoss raus, ja, die Sonne, die Gegenwart Gottes. Und ich denke, das ist das, was wir alle brauchen. Dass wir an unserem Ego, an unserer Eigenpflege absterben. Und danke Gott für alle deine Feinde. Danke Gott für deine... Der Teufel ist ein guter Trainingspartner, um aus uns rauszukriegen, was raus muss. Danke Gott für die Schwierigkeiten. Danke Gott. Und denk nicht an den Schaden, den du hättest. Der Schaden, den du meinst, dass du hättest, der ist ein Segen für dich. Fang an, Gott zu danken. Und da liegt ein großes Geheimnis drin, ein riesiges Geheimnis zum Glück. Fang an, über negative Dinge, die dir widerfahren sind. Fang an, über das, was dir über die Leber gelaufen ist. Fang an, über das, was Menschen dir angetan haben, zu danken und Gott zu loben und preisen. Und die Wolken der Bedrückung, des Negativen, des Unfriedens, die werden weggehen. Denn nicht deine Freunde, die dich immer nur loben, helfen dir am meisten, sondern frag die Wahrheit, wenn du hören willst, frag deine Feinde. Frag die Menschen, die dich nicht so mögen. Du wirst mehr lernen von ihnen als von deinen Freunden. Und weiß nicht, warum ich das jetzt so zum Schluss sage. Deswegen sage Dank für alles und für alle Zeit und für alles. Sage Dank und es wird ein Segen daraus werden. Und ich möchte, dass wir hier nicht trockene Körner sind, die nicht gebrauchsfähig sind. Und deswegen sträub dich nicht, wenn das Wasser über dich drüber geht, wenn die Erde über dich drüber geht, wenn man dich vergisst da unten irgendwo. Freu dich, was der Herr mit dir vorhat.